Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Bei mir ist alles gut, ich bin kurz vorm Urlaub.
Oh ja, sehr schön, sehr schön. Dürfen wir verraten, wo es hingeht? Wieder nach Sizilien oder mal woanders
auf der Lanzarote Welt? Tatsächlich, in die Sonne.
Oh, alles klar. Ja jetzt schon Sonne. Du wirst für uns alle die Sonne tanken, das ist sehr, sehr schön.
Das mache ich.
Auch in dieser Ausgabe vom Ohr am Netz haben wir natürlich uns wieder ein spannendes Thema ausgedacht. Und ja, es geht mal wieder um KI. KI ist einfach ein Megatrend seit ungefähr anderthalb Jahren. Aber diesmal geht es darum, wie sich denn KI sozusagen in unserer Wirtschaft hier in Deutschland breit macht.
Genau, wir wollen mal einen Blick drauf werfen, also nicht so sehr theoretisch KI-Konzepte uns anschauen, sondern tatsächlich mal schauen, wie KI in der Praxis denn schon ankommt und angewendet wird. Und dabei insbesondere auch mal nicht auf die großen Player schauen, die ja meistens immer so weit vorne sind, dann auch bei Innovationen, wie sie das für sich nutzen können, sondern eben bewusst mal auf kleine und mittlere Unternehmen schauen. Nämlich wie eine Studie des Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2023 gezeigt hat, benutzt mittlerweile zwar jedes achte Unternehmen schon KI. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, aber darunter sind natürlich deutlich mehr große Unternehmen, während kleine und mittlere da doch ja teilweise noch größere Hürden haben oder zumindest sehen. Genau, bei den Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl zwischen 50 und 249 Mitarbeitern, also bei den richtig kleinen, sind es lediglich 16%, die sich dem Thema KI schon angenommen haben. Und bei den ganz kleinen Unternehmen zwischen 10 und 49 Mitarbeitern sind es tatsächlich nur 10%. Woran das liegt, welche Herausforderungen gerade kleine und mittlere Unternehmen haben, die Großunternehmen vielleicht nicht so haben und wie sie diese bewältigen können, das erfahrt ihr heute hier bei uns im Ohr am Netz.
Davor gibt's aber wie immer Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, das Thema digitale Verwaltung hat uns ja hier auch schon ein paar Mal im Ohr am Netz beschäftigt. Es zählt zu einer der größten Baustellen im Zusammenhang mit der digitalen Transformation in Deutschland. Bisher können nur wenige Behördengänge hier in Deutschland tatsächlich schon digital erledigt werden. Ich denke, die Erfahrung hat jeder und jede von uns schon mal selber gemacht. Das soll sich nun aber wirklich ändern. Darauf hat sich die Ampelkoalition geeinigt. Ab 2028 sollen Bürger und Bürgerinnen sogar das Recht auf digitale Verwaltungsleistungen einklagen können. Das heißt, jetzt wird es langsam wirklich dringend, dass ja, Verwaltungen...
Ernst.
Es wird ernst, genau, dass Verwaltungen hier jetzt wirklich mal in die Umsetzung kommen müssen. Denn die Menschen in Deutschland sollen in einigen Jahren eben ein Recht darauf haben, die meisten Behördengänge online zu erledigen. Das sieht die Neuauflage des Online-Zugangsgesetzes vor, das sogenannte OZG 2.0, auf das sich die Fraktionen von FDP, Grünen und SPD geeinigt haben. Im Zuge dieser geplanten Novellierung des Online-Zugangsgesetzes hat der ECO zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut CIVI eine bevölkerungsrepräsentative Befragung zur Nutzung von digitalen Verwaltungsdienstleistungen durchgeführt. Ja, wir wollten einfach mal wissen, wer hat denn schon solche Dienstleistungen genutzt und welche? Und dabei zeigte sich auch nicht so wahnsinnig überraschenderweise, dass die Anzahl derer, die bislang noch nie digitale Verwaltungsdienstleistungen genutzt haben, mit rund 36% doch relativ hoch ist. Und das hat natürlich damit zu tun, dass es in vielen Städten, Ländern einfach tatsächlich auch noch kein allzu großes Angebot gibt an Verwaltungsdienstleistungen, die eben online zu nutzen wären. Ja, lediglich 17,2% der Befragten haben angegeben, sich bereits online schon mal für die Briefwahl registriert zu haben. Das ist ja nun auch kein besonders komplexer Prozess. Nur 12,9% haben bereits schon mal ihr Fahrzeug online zugelassen. Lediglich 5,9% haben sich online schon mal arbeitslos gemeldet und 6,3% online schon mal Familienleistungen beantragt. Also da ist tatsächlich noch Luft nach oben und wir begrüßen natürlich hier im ECO diese geplante Novellierung des OZG. Kritisieren allerdings auch ein bisschen, dass sich der Rechtsanspruch tatsächlich nur auf Bundesleistungen beziehen soll. Ja, und das macht für uns insofern nicht so viel Sinn, weil eben ja viele Verwaltungsdienstleistungen tatsächlich von den Ländern koordiniert werden und die Länder dafür zuständig sind. Ne? Und deswegen sind wir einfach der Ansicht, dass wir eben auch auf Ebene der Länder mehr Verbindlichkeit hier brauchen. brauchen und dass diese eben bei der Umsetzung nicht hinter dem Bund zurückfallen sollten.
Ja, sonst gibt es nachher so eine Art Nicht-Mein-Tisch-Mentalität. Dann schieben es die Länder auf den Bund, der Bund schiebt es auf die Länder und der Verbraucher guckt wieder in die Röhre bzw. in den Monitor ohne digitale Dienstleistung. Naja, Stammhörerinnen und Stammhörer des Ohr am Netz, des Eco-Podcasts oder zumindest alle, die die Folge mit Bundesdigitalminister Dr. Volker Wissing gehört haben, Hashtag einfach mal nachhören, wissen, dass die Verfügbarkeit von Daten maßgeblichen Einfluss darauf hat, die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben und unsere Lebensverhältnisse mittels künstlicher Intelligenz in Bereichen wie der Wirtschaft, der Medizin und dem Verkehr zu verbessern. Jetzt haben wir allerdings ein Problem, nämlich uns. Im Rahmen einer bevölkerungsrepräsentativen Befragung von Eco und Civil zum Thema Datenverfügbarkeit kam raus, dass 2/3, fette 66,3% der Deutschen ihre Daten selbst in anonymisierter Form nicht teilen würden, um damit KI-Modelle zu trainieren. Das ist wieder typisch deutsch. Von den Befragten, die sich für das Teilen von Daten für KI-Trainingszwecke aussprechen, würden 18,3% Daten zu ihrer Technologienutzung zur Verfügung stellen. 18,1% befürworten zudem das Teilen von Transport- und Verkehrsdaten und Daten zum Reiseverhalten würden 15,7% der Deutschen teilen. Und die Gesundheitsdaten immerhin 15,6, weil, naja, da kann KI Leben retten, wie ja diverse Beispiele unter anderem von Fraunhofers und Co. schon zeigen. Aus Sicht des Eco braucht es wahrscheinlich nicht nur ein vertrauenswürdiges Datenökosystem, sondern aus Sicht von uns einfach auch mal eine vernünftige, vertrauensvolle Kampagne, die dafür sorgt, dass die Menschen, wenn es heißt anonymisierte Daten und die Daten sind sicher, daran eben auch glauben, weil eine gute KI braucht gute Trainingsdaten, sonst wird es nichts, dann kommen wir nicht hinterher hier in Deutschland. Eco-Vorstandsvorsitzender Oliver Süme sieht in der Datenstrategie der Bundesregierung dafür schon mal eine gute Grundlage. Allerdings, naja, mahnt er wie an so vielen anderen Stellen zu mehr Geschwindigkeit, auch wenn einige Projekte aus der Strategie wie das Dateninstitut, das Bundesdatenschutzgesetz oder das Mobilitätsdatengesetz schon angestoßen wurden, müssen wir jetzt mal ein bisschen Tempo in die Digitalpolitik und damit auf die Straße bringen.
Ja, und unsere letzte News passt ganz gut zum heutigen Thema dieser Folge. Letzten Mittwoch hat nämlich die Expertenkommission Forschung und Innovation, kurz EFI, ihren aktuellen Jahresbericht an Bundeskanzler Olaf Scholz übergeben. Darin fordern die der EFI-Kommission angehörigen Wirtschaftsprofessorinnen und Professoren von der Bundesregierung an einer transformationsorientierten Forschungs- und Innovationspolitik festzuhalten, dass eben Forschung auch schnell in die Praxis transformiert wird, auch wenn derzeitige Krisen und Einsparungen auf Seiten des Bundes zunehmende Konkurrenz bei der Vergabe öffentlicher Gelder schaffen. Ein Schwerpunkt dieses vorgelegten Berichtes liegt eben passend zu unserem heutigen Thema auf dem Thema künstliche Intelligenz. So konstatieren die Expertinnen und Experten, Deutschland hier einen Nachholbedarf gegenüber den Konkurrenzmärkten China und den USA und sagen, um langfristig in Deutschland und Europa technologisch unabhängig zu bleiben, müssen wir einfach für mehr aktive KI-Ökosysteme im ganzen Land sorgen. Diese sollen exzellente Grundlagenforschung, eine leistungsfähige KI-Infrastruktur und Fachkräfte im Bereich der KI bündeln, um eben KI-Technologie in Deutschland selbst vorhalten zu können und weiterentwickeln zu können. Zudem sei es auch wichtig, die Grundlagenforschung zum Thema KI sicherzustellen und Hochleistungsrechner zum Trainieren von KI-Modellen zur Verfügung zu stellen. Unterm Strich geht es also den ExpertInnen darum, in Deutschland Spitzenforschung zu betreiben, als auch das Wissen um KI und die Chancen der Technologie in der Fläche zu fördern. Und darüber, was die deutsche Politik, die Bundesregierung in diesem Bereich bereits tut, um genau das zu fördern, haben wir in dieser Folge tatsächlich auch mit Staatssekretär Mario Brandenburg gesprochen. Also bleibt dran.
Genau, und bevor wir jetzt genau darüber reden, wie denn KI zum Einsatz kommt und wie KI fit gemacht wird für kleine und mittelständische Unternehmen, beziehungsweise andersrum, kleine und mittelständische Unternehmen fit gemacht werden für die KI, gibt es jetzt erstmal ein kleines kurz zusammengefasst und zwar zur Anwendung von KI in Unternehmen im Jahr 2024.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Dem Jahresmonitor der Stiftung Familienunternehmen aus dem Jahr 2023 zufolge hat sich die KI-Nutzung in deutschen Unternehmen seit 2021 von 10% auf 20% verdoppelt. Von den 1.500 befragten Unternehmen geben 36% an, künstliche Intelligenz in Zukunft nutzen zu wollen, während 27% die Nutzung von KI zwar nicht ausgeschlossen, aber bislang noch nicht geplant haben. Lediglich 15% der Unternehmen lehnen die Nutzung von künstlicher Intelligenz gänzlich ab. Die Studie zeigt, dass die Nutzung von KI nicht nur von der Größe des Unternehmens abhängig ist, sondern auch von der Branche. So machen kleine Unternehmen weitaus weniger Gebrauch von der neuen Technologie als große Unternehmen. Noch unwahrscheinlicher ist die Nutzung von künstlicher Intelligenz durch Unternehmen, wenn sie in der Produktion, im Handel und im Gastgewerbe oder in der Bauwirtschaft tätig sind. Bislang wird KI vor allem im Dienstleistungssektor genutzt. Allen voran das Informations- und Kommunikationswesen mit 51% und die Versicherungs- und Finanzbranche mit 31%. Nicht nur sind diese Branchen in ihrer Digitalisierung traditionell weit fortgeschritten, sondern sie können KI auch in datenintensiven Geschäftsbereichen wie dem Marketing, der Verwaltung und dem Customer Management in zahlreichen Aufgabengebieten für sich nutzen. Das von der Studie untersuchte Investitionsverhalten der Unternehmen zeichnet ein ähnliches Bild. So wird im durchschnittlichen Dienstleistungsunternehmen etwa 7,4% vom Gesamtvolumen in KI investiert. Deutlich weniger investiert wird in Handel und Gastgewerbe, in der Industrie und in der Bauwirtschaft. Letztere bildet das Schlusslicht mit 3,7%. Unternehmensdienstleister hingegen investieren mit rund 11% überdurchschnittlich viel in künstliche Intelligenz. In der Studie zeichnet sich ab, dass traditionell im Mittelstand angelegte Branchen noch immer mit der Umstellung auf ein KI-getriebenes Geschäftsmodell hadern. Damit KI großflächig Einzug in alle Branchen gewinnen kann, braucht es mehr Aufklärung und Akzeptanz. Unternehmen, denen es an Know-how fehlt, brauchen Beratungs- und Fördermöglichkeiten. Nicht zuletzt durch die Politik.
Ja, aber warum sollten Unternehmen denn eigentlich künstliche Intelligenz nutzen? Welche Vorteile hat das für sie? Eine IBM-Studie aus dem Jahr 2022 führt beispielsweise an, dass etwa ein Viertel aller befragten Unternehmen mit der Einführung von KI dem Fachkräftemangel entgegenwirken möchten. Ja, zudem hilft KI dabei, Zeit einzusparen, indem Prozesse effizienter gestaltet werden. Und das führt wiederum zu Kosteneinsparungen und höherer Kundenzufriedenheit. Zudem führen 2/3 der Befragten an, KI für die Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele einsetzen zu wollen. Da fragt man sich natürlich, warum hadern denn so viele Unternehmen noch bei der Implementierung von KI in ihre Prozesse? Ja, und auch dafür gibt es mal wieder ein paar Zahlen. Laut dem Statistischen Bundesamt zählt nämlich fehlendes Wissen, die Inkompatibilität mit vorhandenen Geräten, Software und Systemen und die Unklarheit über die rechtlichen Folgen sowie Datenschutzbedenken zu den zentralen Herausforderungen und Hürden, die Unternehmen nennen, wenn es eben darum geht, KI einzuführen. Noch dazu kommen ein Mangel an personellen und finanziellen Ressourcen und die Frage danach, ob die Menge und die Qualität an generierten Daten ausreicht, um die KI zu trainieren.
Bei künstlicher Intelligenz gilt, und das haben wir vorhin schon mal gesagt, das haben offenbar die Deutschen noch nicht so richtig verinnerlicht, je hochwertiger die Daten, desto besser funktioniert eben diese KI. Im Unternehmenskontext bedeutet das aber, dass KIs vor allem dann besonders gut funktionieren, wenn sie mit unternehmenseigenen Daten trainiert werden. Nachtigall, ich höre dir Traps. Was ist denn da jetzt mit der Datensicherheit und mit meinen Firmengeheimnissen? Das Eco-Mitgliedsunternehmen Plus Server bietet genau diesen Service für seine Kundinnen und Kunden an. Mit unserem ersten Gast habe ich über die Plus-KI sprechen dürfen und darüber, wie KMUs von ihr profitieren können.
Wir sind das Netz. Eco-Mitglieder stellen sich vor.
Christian Schmitz ist Director Open Source beim deutschen Cloud-Provider Plus Server. Dort verantwortet er die Entwicklung der Ausrichtung im Bereich Cloud mit Fokus auf Open Source und digitale Souveränität. Heute ist er zu Gast bei uns im Ohr am Netz und ich freue mich sehr, dass er sich Zeit nimmt, um mit uns über die Plus-KI, so eine Art ChatGPT für Unternehmen zu sprechen. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
Hallo Sven, vielen Dank auch an Eco, dass ich da sein darf.
Seit der Einführung von ChatGPT im November 2022 ist KI jetzt quasi ja aus der öffentlichen Debatte und auch aus den Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Laut Statistischem Bundesamt nutzt jedes 8. Unternehmen KI. Allerdings, was auffällt ist, es sind vor allem die Großen, die da weit vorne sind und gar nicht so sehr die KMUs. Woran liegt es aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, eine gewisse Herausforderung ist natürlich die Verfügbarkeit von menschlichen Ressourcen in den Firmen. Großkonzerne haben in der Regel für alles Stäbe und Mitarbeiter, die sich auch um zukünftige Themen detaillierter kümmern können, während in KMUs natürlich der Kampf um die Ressourcen und um das Know-how wesentlich stärker ist. Ich glaube, das ist ein Teil des Problems. Ja. Ein anderer Teil des Problems ist, glaube ich, dass KMUs auch von der ganzen Fokussierung her entweder wesentlich fortschrittlicher sind in der Breite, aber etwas vorsichtiger sind, was solche Themen betrifft.
Okay, ich war ein bisschen überrascht, weil ich dachte, okay, es sind eher die großen, schweren Tanker, die da so ein bisschen träge hinterher sind. Aber klar, es leuchtet ein, die haben halt Leute oder auch Ressourcen und Budget, um sich die richtigen Leute zu holen und zu sagen, entwickel mal, weil am Ende macht es ja totalen Sinn. Was für Lösungsansätze habt ihr denn jetzt bei Plus Server, um auch KMUs in den Genuss von KI kommen zu lassen?
Ja, also wir bei Plus Server, wir sind ja auch traditionell ein Anbieter im Hosting-Bereich früher gewesen und machen ja jetzt primär ein Cloud-Geschäft und haben selber auch eine Transition hinter uns. Und da ist es einfach für uns wichtig gewesen zu verstehen, was die Probleme im KMU-Bereich sind. Die haben keine eigenen Data Scientists, die haben in der Regel keine Mitarbeiter, die in der Lage sind, die doch sehr komplexe komplexen Software-Stacks der KI-Lösungen zu verstehen. Und wir haben das alles konsumierbar gemacht. Das heißt, bei uns in der Plus-KI gibt es im Endeffekt eine Plattform-as-a-Service-Ebene, so nennen wir das, wo der Kunde eigentlich eine KI-Plattform hat, auf der er im Web-Interface mehr oder weniger drei Knöpfe hat, wo Status, Start und Stopp sozusagen. Das heißt, jeder kann es bedienen. Es ist eine Verfügbarmachung für alle von hochwertigen KI-Diensten, made in Germany. Und so kann halt auch jeder Admin, auch der jetzt nicht Zeit hat, sich wochenlang ins KI-Thema einzufräsen sozusagen, ganz einfach einen KI-Dienst bei sich im Unternehmen einführen.
Also im Endeffekt ein bisschen so wie jeder von uns, ich sag mal Techies, der so ein bisschen mit den verschiedenen KIs rumgespielt hat in den letzten Monaten, also ob jetzt Bard oder Gemini oder eben ChatGPT, nur eben quasi ein eigenes ChatGPT. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen. Bei uns ist es sogar so, dass wir im Endeffekt ja von der Modellebene weggehen und sagen, uns geht es darum, KI konsumierbar zu machen. Für jedermann. Ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel. Jeder nutzt E-Mail. Sehr wenige Leute wissen, wie man den ganzen E-Mail-Server-Stack aufbaut. Und so ähnlich möchten wir das im KI-Bereich halt auch etablieren. Ja, bei uns kann jeder die für sich passende KI einfach auswählen und starten und dann läuft sie.
Theoretisch kann ja jetzt auch schon jeder mit KI arbeiten, aber keiner weiß so richtig, was denn da jetzt eigentlich mit meinen Daten passiert. Datenschutzbedenken spielen ja immer eine große Rolle, gerade wenn jetzt KI in Unternehmen eingesetzt wird. Da sind ja oft sensible Daten im Spiel. Wie sieht es mit der Plus-KI und Datenschutz aus? Weil einerseits braucht ja eine KI viele Daten, um gut zu werden, und andererseits wollen wir die ja auch schützen.
Genau. Was unser Ansatz ist, ist, ich nenne es mal die KI-Kapsel. Ja, das heißt, bei uns hat jeder Kunde eine eigene Instanz, in der seine KI läuft. Und wenn er zum Beispiel im späteren Zeitpunkt entscheidet, sich mit eigenen Daten die KI anzureichern, um die Ergebnisse vielleicht zu verbessern und für ihn selbst relevanter zu machen, bleibt das trotzdem in seiner KI. Ja, also jeder Kunde kann sozusagen sich die eigene KI anmischen und konsumieren, muss aber nicht das Ganze, was normalerweise im Hintergrund benötigt wird, wie den komplexen Software-Stack zu beherrschen oder diese ganze Data-Scientist-Thematik beherrschen. Sondern er kann es einfach konsumieren.
Er braucht auch nicht die Hardware im Hintergrund, also das Rechenzentrum. Also um mal im Cloud-Sprech zu bleiben, das ist so ein bisschen eine Public-Private-KI, kann man das so sagen?
Ja, also wir haben natürlich im Endeffekt auf einer Public-Cloud, auf unserer Public-Cloud-Plattform Plus-Cloud setzen wir auf, aber da hat dann jeder seine Private-KI-Plattform drin.
Das heißt also, Daten, die ich da reinfüttere, also seien es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterdaten oder auch sensible Geschäftsdaten, die bleiben im Unternehmen und auf die hat keiner Zugriff, wahrscheinlich nicht mal ihr.
Korrekt. Also wir haben es so gestaltet, dass jeder Kunde, wie gesagt, seine eigene KI-Kapsel hat, wo drin passiert, was der Kunde möchte und wo keine Daten rausgehen. Wir haben natürlich auch die ganzen Testierungen und Zertifikate im Datenschutzbereich und so hat der Kunde eine komplett datenschutzkonforme, digital souveräne KI-Lösung aus Deutschland. Es findet auch kein Datenabfluss in irgendeine Richtung statt und wir nutzen auch keine Daten des Kunden zu Trainingszwecken, sondern wir sehen unseren Punkt ganz klar darin, dass der Kunde ermächtigt wird, mit seinen vertraulichen Daten eine vertrauliche KI bauen zu können, wenn er das möchte. Und wir garantieren das im Endeffekt als Firma, made in Germany, deutsche Gesetzgebung und alles in Deutschland, dass das auch entsprechend rechtskonform abläuft.
Super, mich hast du jetzt an Bord geholt. Ich bin ja ein KMU, also ich sag mal ein kleinstes und mittelständisches Unternehmen. Ich habe eine kleine Agentur, wir sind nur 6 Leute. Wenn ich jetzt zu euch komme und sage, hey, ich will hier im Team mehr KI nutzen, wir schreiben Pressemitteilungen, haben tausende Texte, die ich gerne nutzen würde, um nicht immer von neu anzufangen, wie würde die Implementierung funktionieren?
Ja, die Implementierung ist eigentlich sehr einfach. Ich gib dir mal ein Beispiel. Du möchtest jetzt mit deinem Unternehmen bei uns eine Plus-KI starten. Ich nehme jetzt als Basis unsere Version, die im Sommer released wird, nicht die aktuelle Early Access Version. Und da hast du einfach die Möglichkeit, die Plattform bei uns zu buchen. Dann bist du in der Lage, sie sofort zu nutzen als, sagen wir mal, generisches Modell oder generische KI, so wie ChatGPT auch ist, die ja einen generischen Kenntnisstand hat. Ja?
Nur, dass halt im Endeffekt das, was ich da eingebe, niemals irgendwo anders landet. Das ist schon mal der erste große Unterschied.
Das ist der erste große Unterschied. Der zweite große Unterschied ist, du kannst dann im Dashboard sozusagen noch sagen, ich möchte jetzt von meiner Firma als Sven Oswald zu den Themen, die ich im KI-Bereich adressieren möchte, die Daten in die KI hinzufügen. Und dann wird es im Endeffekt, ist es ein ganz einfaches Upload-Fenster mit ca. 50 Megabyte Limit pro Datei. Da kannst du dann PDFs oder Dokumente hochladen und dann werden die verarbeitet. Das dauert so je nach Dokumentenkomplexität 20 Sekunden, 10 Sekunden bis zu 3 bis 5 Minuten. Und danach sind die schon in der KI drin. Und dann kann die KI dir praktisch auf dein spezifisches Thema Aufgaben beantworten oder auch Probleme lösen, die die KI vorher gar nicht kannte. Super. Da ist also kein weiterer Aufwand, du brauchst kein Know-how, sondern du kannst es einfach nutzen.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es auch total egal, wie viel eigene Daten ich in die KI hochlade, weil die ist von vornherein schlau, weil es ist ja eine, ich sag mal, fertig ausgebildete KI, so ein bisschen wie Pokémon, ihr habt das Ding austrainiert und lasst die erst dann zu mir rüber und meine Daten werden ja eh nicht zu Trainingszwecken genutzt. Das heißt, die Qualität der KI, die verändert sich nicht mit der Menge der Daten, die ich hochlade.
Ja, die wird sogar besser. Eine Korrektur, wir haben das nicht trainiert, wir setzen in unserem Kontext in der Regel auf Open-Source-Modelle, die schon im System drin sind. Wenn ich jetzt das beliebteste Modell, was bei uns im Einsatz ist, betrachte, das ist OpenChat 3.5, was ungefähr, das sind dann immer plus minus 3%, je nach Problemfall, so gut ist wie ChatGPT und auch das Gleiche kann. Es kann programmieren, es kann allerlei Sprachen und so weiter. Das ist unser Baseline-Modell, unser Standard sozusagen, was ab Werk mitkommt. Danach kann man ein anderes Modell natürlich noch reinkonfigurieren oder, und das sollte eigentlich der erste Schritt sein, es mit eigenen Daten anzureichern, weil die eigenen Daten erstens in der KI nicht bekannt sind und deshalb die Möglichkeit der KI geben, dir spezifischere und relevantere Antworten für dich zu geben, bevor man überhaupt an die ganze Modellthematik kommt. Die ist dann tatsächlich unserer Erfahrung nach eine sekundäre oder tertiäre Problematik, weil sobald eine KI mit eigenen Daten arbeitet, stellt man schnell fest, dass das so ist. Also früher hatte man keine KI und dann war ChatGPT mit generischen Daten wow. Ja, und diesen Moment kriegt man nochmal, wenn man eine KI hat, die mit eigenen Daten arbeitet.
Klingt so, als hätte man echt Bock auf diesen zweiten Wow-Effekt.
Jetzt,
du hast es eingangs ja gesagt, ne? Ihr seid ja Rechenzentrumsbranche, ursprünglich Hoster, dann Cloud. Wieso jetzt KI? Also wie kam es dazu? Hat euch einfach ChatGPT so begeistert und habt gesagt, hey, das machen wir jetzt für alle?
Ja, also die Frage, die sich uns ja gestellt hat, ist, was machen wir in dem Bereich? Ja, das machen ja viele auch. Und meine Position war zwischen dem, was ein Kunde möchte und konsumieren möchte, du hast deinen Fall eben genannt, und einem erfolgreichen Kundenerlebnis im Kontext KI. Da steht ja sehr viel, wenn ich jetzt als Rechenzentrumsbetreiber sage, ich biete euch eine Grafikkarte an, die du dir für, was weiß ich was, so und so viel Euro im Tag oder im Monat dann mieten kannst, ja, wie du es normalerweise im Infrastruktur-as-a-Service-Bereich machst. Weil dann musst du die ganze Software aufsetzen und dann kannst du halt einfach keine KI konsumieren, bis du die Hürde Softwarekomplexitäten, Datenspeicher und so weiter übersprungen hast. Und wir haben einfach festgestellt, dass da eine Lücke im Markt ist und die haben wir besetzt, weil wir einfach gesehen haben, das Thema ist ultra relevant und mit einer Grafikkarte alleine ist es unserer Meinung nach nicht getan, weil wir natürlich schon einen sehr hohen Anspruch haben, dass unsere Kunden eine tolle Kundenexperience haben und dass die unser Produkt auch konsumieren können und Spaß daran haben, anstatt dass sie sozusagen selber die Dinge lösen müssen. Ja, wir sind da Lösungsanbieter.
Super. Ich weiß nicht, wie weit du da schon aus dem Nähkästchen plaudern darfst, aber wer ist denn alles schon auf den Zug bei euch aufgesprungen und lässt sich die KI für euch individualisieren und kinderleicht bedienbar machen?
Genau, also die Individualisierung, die ist halt schon ein Thema, die natürlich bei uns im Geschäft ein großer Faktor ist, weil wir natürlich als Rechenzentrumsbetreiber und gleichzeitig Anbieter der Software-Stacks darüber, ob es jetzt in der PlusCloud Open ist oder in der PlusCloud VMware und anderen, bauen wir natürlich die Software-Stacks darüber, um dem Kunden auch mit, vielleicht auch mit unseren Partnern gemeinsam eine ganzheitliche Lösung anzubieten. Das heißt, anders als bei den ganz, ganz großen amerikanischen Anbietern, sind wir natürlich ein nahbarer deutscher Anbieter, der mit den Kunden im direkten Austausch steht und in der Lage ist, das so zu adressieren, dass der Kunde das bekommt, was er möchte. Ja, die Kunden, die aktuell unser KI-Angebot nutzen, sind primär tatsächlich deutsche Kunden aus dem Bereich Public Sector oder auch aus dem Unternehmenssektor, die natürlich ein großes Interesse daran haben, dass sie eine KI-Lösung konsumieren können, die in Deutschland ist, im deutschen Rechtsraum, made in Germany, digital souverän ist und der sie auch vertrauen können, dass die privaten Daten, die ja die Nutzer auch in die KI durch ihre Fragen reingeben, auch in Deutschland bleiben. Zum Beispiel, was man vielleicht sagen kann, weil wir haben da auch eine Pressemitteilung zu, der GovTech Campus, ein Verein in Berlin, der sich ja sehr auf die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung fokussiert hat, wo zum Beispiel auch der CIO des Bundes im Vorstand sitzt und auch einige andere bekannte Akteure aus der GovTech-Szene. Der ist zum Beispiel bereits Kunde von der Plus KI und hat, hoffe ich doch, im Dezember einen sehr erfolgreichen Launch mit dem Produkt gehabt und findet aktuell rege Nutzung. Die anderen Kunden kann ich leider noch nicht veröffentlichen, weil wir mit denen einfach kein Agreement dazu haben.
Aber eben mit diesem einen Kunden, dem GovTech Campus, sprechen wir auch im Laufe dieser Podcast-Folge auf jeden Fall noch. Jetzt möchte ich mich aber ganz herzlich bei Christian bedanken, Christian Schmitz, Director Open Source beim deutschen Cloud Provider Plus Server. Ja, es klingt so, als müsste ich sogar mit meiner kleinen Agentur jetzt ganz schnell zu euch kommen, weil ich habe total Bock, mal diesen zweiten Wow-Effekt zu haben. Christian, vielen Dank.
Vielen Dank, Sven. Hat mich sehr gefreut. Danke.
Ja, also ich finde ja, die Plus-KI ist ein super spannendes Produkt. Und das Gespräch mit Christian hat ja auch gezeigt, dass eben gerade kleinere Unternehmen keine Scheu davor haben müssen, KI auch für sich nutzbar zu machen.
Da sind wir natürlich neugierig, wie sowas eingesetzt wird und wie gut das Ganze funktioniert. Und Christian hat ja auch schon unseren Campus erwähnt. Naja, und da habe ich mich dann auch mal umgehört und mit Maximilian Maxer gesprochen.
Im Gespräch.
Maximilian Maxer ist Senior Associate beim GovTech Campus Deutschland, der an mehreren Standorten innovative Akteure aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, Gesellschaft, Forschung und der Tech-Szene miteinander vernetzt, um die öffentliche Verwaltung auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene, ja, das haben wir in Deutschland alles zu tun, zu modernisieren. Herzlich willkommen, Maximilian. Schön, dass du dabei bist beim Ohr am Netz.
Vielen Dank.
Maximilian, GovTech steht für Government Technology, ne? Also im Endeffekt ein Sammelbegriff für digitale Lösungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Und in Deutschland, ja, wir hinken etwas, da müssen wir auf jeden Fall hinterherkommen. Aber was genau macht ihr auf dem GovTech Campus? Wie sieht eure Arbeit aus?
Ja, also das ist eigentlich eine super spannende Aufgabe. Wir haben uns eigentlich zur Aufgabe gesetzt, Demokratie technologiefähig zu machen. Das ist mal ein bisschen unsere Mission, die wir vor uns hertragen. Und dazu haben wir uns eigentlich die Aufgabe gesetzt, eine Organisation zu entwickeln, die eine gemeinsame Entwicklungs- und Skalierungsumgebung für digitale Innovation in Staat und Verwaltung baut. Das heißt, wir versuchen sehr produkt- und lösungsorientiert Dinge zu bauen und Akteure zusammenzubringen, die Dinge bauen, um die dann danach skalierungsfähig eigentlich für Bund, Länder und Kommunen zur Verfügung stellen zu können. Das ist so ein bisschen unsere Kernaufgabe. Das machen wir eigentlich vor allem durch unser Ökosystem. Das heißt, wir sind ein bisschen sonderbar, würde ich festhalten, noch nicht sagen, aber vielleicht eher unüblicher organisiert als gemeinnütziger eingetragener Verein, getragen durch Bund und Länder, initiiert durch Bund, Länder und Tech-Szene. Und was wir machen, ist, wir bauen eigentlich das führende GovTech-Ökosystem auf. Das heißt, wir schauen uns an, wer sind eigentlich die Akteure in diesem Feld? Das sind Tech-Unternehmen, große wie kleine, nationale wie internationale Akteure, akademische Institutionen, die organisierte Zivilgesellschaft. Und wir versuchen, all diese verschiedenen Player, die sich eigentlich jeder aus seiner eigenen Brille und aus seiner eigenen Perspektive diesem Thema nähert, an einem Ort physisch auch mal zusammenzubringen, um dann gemeinsam Leute zu verbinden, Produkte zu bauen und die dann skalierungsfähig für Bund, Länder und Kommunen nachnutzbar zu machen.
Also im Endeffekt eine physische Plattform für digitale Themen. Das heißt also, manche Akteure haben irgendwelche Bedürfnisse, die kommen zu euch, und andere Akteure haben irgendwelche Lösungen, Ansätze, Ideen, die kommen auch zu euch, und ihr vernetzt es dann so, dass daraus dann digitale Produkte werden für die öffentliche Verwaltung. Bring doch mal ein Beispiel, woran arbeitet ihr gerade aktuell? Also was ist the next big thing in the öffentliche digitale Verwaltung, Maximilian?
Ein gutes Beispiel sind, glaube ich, gerade wirklich diese KI-Anwendungen. Also wir merken das natürlich auch seit dem Release von ChatGPT, merkt man plötzlich auch in der öffentlichen Verwaltung, da tut sich was auch in der Tech-Szene. Und man hat einfach so ein ganz innerliches Bedürfnis, sich informieren zu wollen. Weil man das Gefühl hat, das könnte wirklich eine ganz maßgebliche Veränderung für die öffentliche Verwaltung bewirken, dieser Einsatz von künstlicher Intelligenz angesichts steigender Antrags- und Genehmigungsverfahren, und das gepaart eigentlich mit dem Niedersinken von Fachkräften oder der Verfügbarkeit von Fachkräften vor allem. Ein ganz konkretes Beispiel, woran wir gerade arbeiten, das ist vor allem KI-basiertes Wissensmanagement. Es gibt wahnsinnig viel Wissen in den einzelnen Köpfen der Leute. Es wird auch wahnsinnig viel niedergeschrieben. Es ist aber sehr schwer, das eigentlich transparent der eigenen Organisation zur Verfügung zu stellen. Und das heißt, man hat ja eigentlich den Vorteil, dass Verwaltungsakte meistens schriftlich sind. Das heißt, ganz viel ist niedergeschrieben. Man möchte das dann aber irgendwie strukturiert auch zugänglich zu machen. Das heißt, man schaut sich jetzt an, was kann ich eigentlich mit Sprachmodellen machen? Wie kann ich Dokumente intern aufbereiten, um dann dieses Wissen über Sprachmodelle meiner eigenen Belegschaft transparent verfügbar zu machen?
Okay, also ich sag mal vereinfacht gesagt, nehmt ihr jetzt nicht einfach ChatGPT und stellt da eine Frage, sondern ihr habt, soweit ich weiß, eine Lösung von Plus-Server, die Plus-KI, die ihr für euch angepasst habt unter dem Titel Gen-AI-Prompt. Und das ist aber im Endeffekt sowas wie so ein Large-Language-Model, nur eben mit dem gesamten Wissen der Verwaltung. Richtig?
Ja und nein.
Okay, also, dann los.
Was wir da ganz konkret machen, ist, dass wir der öffentlichen Verwaltung ein niederschwelliges Angebot machen wollten, wie kann man eigentlich datenschutzkonform Sprachmodelle selber anwenden, und zwar mit den eigenen Fragen und den eigenen Bedürfnissen, die man selber in der öffentlichen Verwaltung hat, wo man eben sagt, ich möchte es vielleicht jetzt nicht unbedingt bei ChatGPT reinhauen, weil ich weiß, es wird auf amerikanischen Servern verarbeitet. Da weiß ich auch, dass wenn ich mindestens im privaten Account bin, dass die Daten, die ich dort eingebe, auch zur Nachnutzung dieser Sprachmodelle Datasets genutzt werden. Das ist ja auch im Grunde, sagen Sie auch selber, ein Research-Vorhaben. Mhm. Es ist natürlich aber jetzt, ich sag mal, für die konkrete Anwendung in der öffentlichen Verwaltung jetzt selber nicht unbedingt das geeigneteste. Das heißt, man hat sich eigentlich überlegt, was können wir als niederschwelliges Angebot machen, eigentlich um zwei Sachen damit zu erzeugen. Einmal einen guten Zugang den Leuten zu geben, probiert damit einfach mal aus, experimentiert damit, lernt es kennen, wie funktioniert es, wie muss ich bestimmte Fragen stellen, um ein bestimmtes Ergebnis zu bekommen. Was sind eigentlich die Kapazitäten und aber auch, was sind eigentlich die Grenzen von solchen Sprachmodellen? Bei dem GenAI Prompt arbeiten wir mit einem Open-Source-Sprachmodell zusammen und das nennt sich OpenChat. Das kann ganz viele Sachen ganz gut und manche Sachen vielleicht nicht so gut und das ist aber auch genau Sinn und Zweck davon. Das heißt, wir wollen eigentlich so eine KI-Spielwiese für die öffentliche Verwaltung zur Verfügung stellen. Das stellen wir bereit über unseren digitalen Zwilling Atrium. Das ist so eine gemeinsame Plattform, die wir mit dem Weltwirtschaftsforum entwickelt haben, wo alle Mitarbeitenden der öffentlichen Verwaltung kostenlos Zugang haben, um selber damit rum experimentieren zu können. Es ist jetzt noch ein bisschen weniger was für den Produktivbetrieb, sondern es ist wirklich eher eine Spielwiese, die aber als Grundlage dafür dient, danach in einen Produktivbetrieb zu gehen und zu sagen, wie kann ich jetzt das, was ich da gelernt habe, eigentlich für meinen eigenen Anwendungsfall in meiner Behörde eigentlich für mich nutzbar machen.
Ist ja auch total sinnvoll, ne? Also gerade Berührungsängste abzubauen mit dem Wissen, das ist jetzt, ich sag mal, zumindest datenschutzkonform und sicher. Ich kann da jetzt nicht wirklich was falsch machen oder komme auch nicht in Teufelsküche. Ich kann einfach mal, wie wir Menschen so sind, spielerisch lernen.
Ganz genau. Also ich glaube, gerade dieses Datenschutzthema ist ja ein relativ signifikantes in der öffentlichen Verwaltung. Man hantiert ja auch mit sehr schützenswerten Daten, ob das personenbezogene Daten sind von BürgerInnen. Aber das ist genau diese Herausforderung. Und zu sagen, wir wollten dem ein datenschutzkonformes Angebot stellen, damit man es ausprobieren kann und ein Gefühl dafür bekommt, für diese Art von Technologie. Weil das muss man auch wiederum sagen, man steht da ja trotzdem noch, was die Anwendung in der öffentlichen Verwaltung geht, gerade ganz am Anfang.
Na, man steht ja überall am Anfang, wenn wir mal ehrlich sind. Aber Maximilian, ganz kurz an der Stelle, nur weil ihr mittendrin seid. Also, Large Language Model, generative KI und Datenschutz, das geht sehr wohl zusammen.
Das geht auf jeden Fall zusammen, aber es hat ganz spezifische Anforderungen, die man sich stellen muss. Das heißt, die erste Anfrage, die man sich selber stellen muss, ist, welches grundlegende Modell benutze ich denn? Das ist so das Erste. Mhm. Das Zweite ist, was für eine IT-Infrastruktur läuft das? Muss das eigentlich auf einem Cloud-Service laufen? Wo steht denn dieser Cloud-Service? Ist der innerhalb der EU? Und dann gibt es halt noch die Fragen, möchte man das vielleicht doch lieber on-premise bei sich im Keller gelagert haben? Das sind alles so Datenschutzfragen, die man sich stellen muss. Und dann ist natürlich auch die Frage, inwieweit will man auch, dass die KI mitlernt.
Ja.
Also das haben wir jetzt bei GenAI Prompt so ehrlicherweise eingestellt, dass die KI am jetzigen Zeitpunkt nicht mitlernt, sondern dass sie erstmal as is, nennt sich das ja so schön, erstmal zur Verfügung steht. Aber das ist natürlich eine Fragestellung zu sagen, wo gibt es eigentlich die Use Cases, wo ich davon stark profitiere, dass sie mitlernt. Und das kann bei Antrags- und Genehmigungsverfahren sein, die sich beispielsweise ähneln. Da habe ich ein großes Interesse daran, dass die KI mitlernt. Aber da muss ich natürlich gleichzeitig auch eben diese datenschutzrechtlichen Bedenken mitdenken und zu schauen, wie bilde ich das eigentlich meiner IT-Infrastruktur ab.
Und diese datenschutzrechtlichen Bedenken haben jetzt die Large Language Models, wie sie da draußen frei rumdüsen, natürlich nicht. Also weder Google Bard bzw. Gemini noch ChatGPT, da werden die Daten, die ich eingebe, durchaus als Trainingsdaten für Lernfortschritte verwendet, oder?
Ja, also vor allem über diese privaten Accounts, die sich jeder selber für seinen Privatbereich stellt, auf jeden Fall. Und das heißt, es ist natürlich jetzt für eine öffentliche Verwaltung erstmal nichts, sie so produktiv zu nutzen. Aber es gibt natürlich Mittel und Wege, das auch zu nutzen. Und dann ist auch mal die Frage, was für Daten möchte man reingeben? Also es gibt auch mittlerweile einige öffentliche Beispiele. Ich habe in Berlin hatten wir gerade ein Gespräch mit dem CityLab Berlin. Die haben Parler entwickelt. Das ist eine Parlamentsdatenbank, die die mit einem Sprachmodell durch Super gemacht haben. Das sind Daten, die eh schon veröffentlicht sind. Die gibt es einfach. Das heißt, die kann ich auch nochmal googeln. Das heißt, ich kann sie aber auch intelligent durch Super machen. Und das ist ein totaler Mehrwert für eine interessierte Öffentlichkeit, sich darüber informieren zu können. Das heißt, es kommt auch immer darauf an, was ist eigentlich meine Datengrundlage, womit arbeite ich? Sind das besonders schützenswerte Daten oder sind das total offene Daten, die eh veröffentlicht sind? Dann sind meine Freiheitsgrade, was so eine Implementierung angeht, auch einfach deutlich größer. Mhm.
Jetzt hattest du schon gesagt, Open-Source-Technologie, also auch die KI-Anwendung von PlusServer basiert auf Open-Source. Welche Rolle spielt Open-Source für die Arbeit in der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung?
Eine relativ zentrale Rolle. Also es ist immer so ein bisschen so eine Frage, wie möchte man eigentlich vorgehen? Open-Source hat einiges an Vorteile. Ich glaube, das, was am meisten ist, ist einfach erstens so eine gewisse Kosteneffizienz, die sich natürlich daraus ergibt und auch eine gewisse Transparenz einfach, weil ich den Quellcode nachvollziehen kann. Das heißt aber nicht trotzdem, dass alles absolut nachvollziehbar ist, gerade bei den Open-Source-Sprachmodellen. Also das ist so ein Zwiespalt, weil ich natürlich trotzdem auch bei einem Open-Source-Sprachmodell nicht eins zu eins nachvollziehen kann, warum kommt er jetzt zu dem und jedem Ergebnis.
Weil da ist ja noch ein Algorithmus drin und der hat ja manchmal so ein bisschen, ich sag mal, das Image, eine kleine Blackbox zu sein.
Das ist genau richtig und die Nachvollziehbarkeit von Antworten ist ein ganz zentrales Thema in der öffentlichen Verwaltung. Warum gibt er mir jene und welche Antwort raus? Und das, was ich in der öffentlichen Verwaltung auf gar keinen Fall möchte, ist, Antworten zu bekommen, die ich nicht nachvollziehen kann.
Weil eventuelle Biases drin sind, von denen ich nicht weiß, woher sie kommen und ich dann vielleicht doch wieder in Teufels Küche komme, weil meine KI mir Sachen vorschlägt, die irgendwie an der Realität vorbeigehen, oder?
Absolut. Und mein großes Bedürfnis ist oft, dass ich eine Quellenangabe bekommen möchte. Woher ziehst du jetzt eigentlich das Wissen? Weil das, was ja für die Verwaltung besonders interessant sind, ist ja eigentlich ein Sprachmodell für die internen Daten zu bekommen. Also mich interessiert ja nicht unbedingt, wie genau der Dinge spezifisch weiß, weil das, was mich ja interessiert, weiß er ja eh nicht. Also das, was mein internen Datenbestand ist, den hat er ja nicht. Das heißt, ich muss eine Lösung finden, wie bekomme ich das eigentlich hin, dass er Zugriff auf diesen internen Datenbestand bekommt und damit halt arbeitet, aber dann eben ausschließlich damit arbeitet und eben nicht aus seinem großen Weltwissen sich Dinge hineinhalluziniert, die so eigentlich nicht in den normalen Blättern sonst verfügbar sind, die eigentlich zu einer Entscheidung zugrunde liegen sollten. Das heißt, diese Themen von Quellenangaben und Nachvollziehbarkeit ist total wichtig. Es ist bei Open-Source-Sprachmodellen höher gegeben und auch eine bisschen größere Flexibilität. Aber genau, man muss es sich dann aber genau anschauen, warum das eine oder das andere. Es gibt ja auch verschiedene Open-Source-Sprachmodelle in verschiedenen Qualitäten. Man merkt ja auch, es gibt ja so ein gewisses Wettrennen zwischen Open-Source- oder Blackbox-Sprachmodellen. Und ich glaube, man ist einfach gut beraten, beides zu verfolgen und beides sich anzuschauen. Und das ist ja auch unser Ziel, zu sagen, wir wollen es auch vergleichbar machen. Weil es geht nicht darum, dass wir den Leuten die Entscheidung dazu abnehmen, sondern ich möchte auf dieser, ich nenne es KI-Spielwiese, den Leuten ermöglichen, selbst erlebbar zu machen, warum präferiere ich die eine über der anderen Lösung, damit ich selber eine informierte Entscheidung treffen kann, warum ich mich in die eine oder andere Richtung bewege.
Super, also auf dem Weg von der Spielwiese zum Spielfeld, sage ich jetzt mal, haben wir ein paar Herausforderungen für den Einsatz von KI ja jetzt schon gehört. Also natürlich der Datenschutz, dann geht es um eine Transparenz und Nachvollziehbarkeit der gegebenen Antworten. Aber welche Chancen seht ihr denn für den Einsatz von Technologien wie jetzt zum Beispiel KI, Large Language Models in der öffentlichen Verwaltung?
Also ich persönlich sehe massive Chancen für diesen Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung. Eigentlich aufgrund zwei struktureller Veränderungen, die es einfach momentan gibt. Das eine ist einfach der massive Zuwachs an beispielsweise Antrags- und Genehmigungsverfahren, dem Zuwachs an Komplexität von bestimmten Herausforderungen auf der einen Seite. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich einfach einen Fachkräftemangel. Ich kann das nicht mehr leisten, was ich mir eigentlich als Staat vorgenommen habe. Und das heißt, ich brauche irgendwie einen intelligenten Weg, das zu umgehen. Und das eine ist immer so ein bisschen, früher hat man gesagt, wir stellen mehr Leute ein. Das ist heutzutage einfach nicht mehr so leicht.
Erstmal kriegen, ne?
Genau, man muss die erstmal kriegen. Man muss auch die richtigen Leute kriegen. Man muss die richtigen Leute auch in der Fläche bekommen. Und das ist nicht so leicht. Das kriegt man einfach nicht mehr hin. Und das zweite Thema ist, dass man sonst gesagt hat, man versucht mit sehr viel Geld diese Dinge zu heilen. Und auch dieses Geld ist nicht mehr so leicht verfügbar, wie das halt einfach früher der Fall war. Das heißt, man hat einfach sehr strukturelle Herausforderungen. Und meine Hoffnung ist, dass man mit der künstlichen Intelligenz eine sehr produktive Antwort darauf findet, weil ich irgendwie die Möglichkeit habe, zum einen die Geschwindigkeit der Bearbeitung von bestimmten Dingen zu beschleunigen, weil es einfach sehr viel automatisieren kann. Es kann prüfen und es gibt halt eine Möglichkeit, die es vorher nicht gab. Und das ist einfach diese Verarbeitung von der natürlichen Sprache. Und das gibt mir bei ganz vielen Anträgen die Möglichkeit, Dinge auf Vollständigkeit zu prüfen. Passen die Zielsetzungen von den Leuten in den Anträgen eigentlich auf das, was wir gesetzlich vorgegeben haben? Das heißt, man hat eine massive Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten und reduziert dabei aber die Komplexität für Sachbearbeiter. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil. Und was es dazu noch erhöht, ist halt einfach die Qualität. Also es gibt dadurch, dass der Sachbearbeiter mehr Zeit hat, sich mit den einzelnen Dingen jetzt auseinanderzusetzen, schafft man es effizient, Fachwissen und Kapazitäten zu nutzen und bekommt einfach ein höheres Maß an Qualität für die Bescheide. Und da sehe ich einen sehr großen Mehrwert und eine extrem hohe Chance für die Verwaltung. Das andere, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, ist das ganze Thema Wissensmanagement. Mhm. Die Zeiten werden komplexer und das macht auch die Vorschriftenlage nicht unbedingt leichter. Und gerade für neue Kollegen, die, ich sag mal, ins Beamtentum einsteigen oder für eine Behörde anfangen zu arbeiten, müssen sich erstmal aufschlauen. Und es ist aber im öffentlichen Sektor gar nicht so leicht. Stellen dürfen nicht doppelt besetzt werden. Das heißt, wenn eine Person raus ist, darf erst am nächsten Tag die neue Person richtig starten.
Ein fliegender Wechsel, keine Übergangsphasen.
Genau, es gibt keine Einarbeitungsphasen. Da ist halt ein intelligentes Wissensmanagement Gold wert, weil man den Leuten ermöglicht, sich einfach schnell aufzuschlauen und Wissen zugänglich, transparent für alle zu machen.
Und vielleicht kommt am Ende sogar noch sowas wie ein Sprachmodell Deutschbeamten, Deutschbeamten, Deutsch, Deutsch raus. Dann ist auch uns Anwenderinnen und Anwender bzw. Bürgerinnen und Bürgern geholfen. Maximilian Maxer ist Senior Associate beim GovTech Campus Deutschland. Über die Arbeit dieses GovTech Campus hat er erzählt und vor allem auch über den zukünftigen Einsatz von KI in der öffentlichen Verwaltung. Denn beim GovTech Campus gibt es eine große KI-Spielwiese und das ist genau der richtige Weg, wie man neue Technologien implementieren sollte. Erstmal damit rumprobieren und zwar in einem geschützten Raum. Vielen, vielen Dank für das Interview. Danke, dass du dabei warst beim Ohr am Netz, dem Eco-Podcast.
Vielen Dank euch.
Ja, also das Interview mit Maximilian Maxer hat ja gezeigt, wie viel Potenzial in so einer KI-Anwendung stecken kann, vor allem dann, wenn sie auf die Bedürfnisse der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in der öffentlichen Verwaltung zugeschnitten ist. Gerade weil ja hier mit sensiblen Daten gearbeitet wird, ist es natürlich wichtig, dass sie in einem geschützten Raum lernen und experimentieren können, wie KI sie bei der Arbeit unterstützen kann. Das Tool von PlusServer stellt dafür eben die entsprechende Spielwiese zur Verfügung.
Status quo. Der Eco-Politik-Check.
Ja, bis digitale Technologien wie zum Beispiel KI-Anwendungen ihren Weg aus der Forschung in die Praxis beziehungsweise in die Unternehmen oder auch in die Verwaltungen finden, vergeht ja häufig relativ viel Zeit. Mit unserem nächsten Gast habe ich daher über den Transfer von Technologien aus der Wissenschaft in die Wirtschaft gesprochen und darüber, wie politische Maßnahmen dabei helfen können, dass KI auch Einkehr in den deutschen Mittelstand findet. Mario Brandenburg ist Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung und Beauftragter für Transfer und Ausgründungen aus der Wissenschaft. Hallo, Herr Brandenburg, herzlich willkommen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Brandenburg, ich habe es gerade schon gesagt, als Staatssekretär sind Sie zuständig für den Transfer von Technologien und Anwendungen aus der Wissenschaft in die Wirtschaft. Wenn es jetzt um die Umsetzung von KI-Forschung in neue Produkte und Services geht, wie bewerten Sie da die Entwicklung hierzulande? Wie gut sind wir da schon?
Also wir haben auf jeden Fall an der Stelle noch Luft nach oben, aber das Gute ist, dass wir Fortschritte machen. Die aktuellste Zahl, die ich habe, ist, dass 15% der Unternehmen bereits KI im Einsatz haben. Also insofern, ne, da ist noch Luft auf die 100, wobei, ob es wirklich alle müssen, können wir ja diskutieren. Aber wir kamen von 9, also es geht vorwärts. Und deswegen versuchen wir im Bundesministerium für Bildung und Forschung eben, soweit wir können, dann auch die Brücke in die Anwendung gleich mitzuschlagen. Das sind unterschiedlichste Maßnahmen, die wir da nutzen, um eben so viel wie möglich der guten Ideen und der guten Forschung, die wir ja zum Glück haben und auch attestiert bekommen, dann am Ende wirklich in den Markt zum Bürger, zur Bürgerin oder in die soziale Innovation, auf jeden Fall in die Nutzung zu bekommen.
Sie haben jetzt gerade 15% genannt. Wir haben tatsächlich dann offenbar vielleicht noch eine ältere oder einfach eine andere Studie. Das ist ja auch immer so eine Sache. Jeder hat seine eigenen Zahlen. Wir haben eine Studie des Statistischen Bundesamts aus dem letzten Jahr 2023, der zufolge tatsächlich bereits jedes achte Unternehmen, das sind nur 12%, schon KI nutzen, genau. Und kleine und mittlere Unternehmen sind da eben auch noch deutlich zurückhaltender natürlich als große. Woran liegt denn Ihrer Meinung nach diese Zurückhaltung?
Also erstmal ist gut, ne, dass die Zahl höher wurde und wir uns nicht nach unten streiten. Genau, und das andere sind dann wahrscheinlich auch schwierig zu messen an der Stelle. Woran es liegt, ich glaube, das hat multiple Gründe. Zum einen war es, glaube ich, in der Vergangenheit und beschäftige mich auch schon ein bisschen mit dem Thema, war in meinem früheren Leben auch mal Informatiker und ganz lang war beispielsweise KI das selbstfahrende Auto. Ne? Wer sich erinnert, wie oft haben wir diskutiert, fährt es jetzt in den Rentner oder die Kinder und diese ganzen ethischen Fragen. Und wenn ich dann ein ganz normaler kleinerer Betrieb bin, B2B oder irgendwie direkt nah am Endkunden, dann fühle ich mich davon ehrlicherweise wahrscheinlich auch nicht betroffen und das hat die Diskussion überlagert. Ich glaube, das ändert sich jetzt massiv, ganz einfach durch die Entwicklung rund um ChatGPT und im Moment ist KI für alle jetzt ein Chatbot. Ist auch nicht ganz richtig, aber das ist halt die aktuelle Wahrnehmung. Und insofern glaube ich, dass das schon viel dazu beiträgt, dass sich mehr und neue Gruppen da dafür interessieren. Und warum es generell nicht passiert ist, gibt es multiple Gründe. Mit Sicherheit hat es auch was mit der Verfügbarkeit von Ressourcen und Talenten zu tun, aber eben auch Datenverfügbarkeit, Recheninfrastrukturen. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Grautöne. Für den einen mag es eben sein, dass die Daten gar nicht strukturiert vorliegen. Also habe ich eigentlich erstmal ein Digitalprojekt vor mir, bevor ich dann wirklich mit KI versuche, was zu verbessern. Und bei anderen, die es vielleicht haben, ist dann der Zugang zu Talenten schwierig. So einen eigenen Data Scientist oder Scientistin zu bekommen, ist nicht so einfach und unter Umständen auch gar nicht so günstig. Und da versuchen wir beispielsweise dann auch durch KI-Servicezentren oder andere Maßnahmen auszuhelfen, um diese Anbahnung ganz einfach zu verbessern.
Wollen wir da vielleicht gleich ein bisschen näher drauf eingehen? Sie haben ja gerade schon selber gesagt, KI ist das selbstfahrende Auto im Grunde. Also so ein bisschen auch hat Akzeptanzprobleme, sag ich mal. Um nicht zu sagen, wird vielfach auch noch eine ziemliche Skepsis entgegengebracht. Denken Sie, das ist ein spezielles deutsches Thema, so diese Anpassungsproblematik oder so diese Offenheit gegenüber neuen Technologien? Und wo sehen Sie eben Möglichkeiten, um Unternehmen diesen Kulturwandel auch mal zu erleichtern?
Also mit Sicherheit sind wir nicht immer die ganz vorne in der ersten Reihe, wenn es um Veränderungen, neue Technologien geht. Ich will es uns aber auch nicht zu sehr einreden. Ich glaube, das ist zu einfach. Und nur weil ich jetzt irgendwie deutsch bin, habe ich jetzt nicht per se was gegen Technologie. Wir mussten eben auch lange nicht. Also das fällt mir auf als jemand, der in der IT groß wurde. Ich fand das schon immer super spannend, aber als die Welt noch gut war, aber vor der ersten Dotcom-Krise, da haben dann die Banker oder auch danach erklärt, ja Junge, sowas wie die Wall Street, sowas seid ihr halt nicht. So, und in der nächsten Runde hieß es halt, ja, Industrie, wir haben Fertigung, sowas seid ihr halt nicht. Und jetzt merken wir halt, dass dieses lange nicht mitmachen diesen Gap unendlich breit gemacht hat. Also jetzt noch zu springen, wenn ich im Prinzip die erste Welle, sagen wir mal, der Digitalisierung, die zweiten der Datenaufbereitung, ja, wenn ich dann gleich in eine Vollautomatisierung durch einen AI-Bot gehen soll, ist halt die Lücke groß. Das heißt, ich glaube, wir sind per se mit Sicherheit nicht die mutigsten, aber die Analyse, es liegt einfach nur daran, ist ein bisschen zu einfach. Wir haben jetzt halt leider einen riesen Gap. Und wie gesagt, dadurch, dass KI lange was anderes war, vielleicht auch nicht den Push, was zu tun. Und ich glaube, da es jetzt sehr einfach und extrem niederschwellig zugänglich ist, sehen wir da eine Verbesserung. Und dann darf man es sowohl gesellschaftlich, zum einen durch Einreden der Ängste, aber eben auch nicht politisch durch Schüren der Ängste wieder kaputt machen. Denn ich sehe da wirklich ein Window of Opportunity im Moment.
Nun geht die Bundesregierung da ja auch rein und versucht eben Unternehmen, diesen Kulturwandel auch zu erleichtern. Sie hatten vorhin schon Servicezentren angesprochen. Mögen Sie da mal ein bisschen näher drauf eingehen? Also was gibt es da schon für Angebote? Wo können sich Unternehmen Hilfe holen, Fragen stellen, Informationen holen etc.?
Absolut, da gibt es verschiedenste Angebote. Wenn man sich anschaut, wir versuchen als Bundesministerium zum einen in der Spitze und in der Breite das System zu stimulieren. Also in der Spitze möchte ich die KI-Kompetenzzentren nennen, die übers Land verteilt sind, um eben auch Spitzenforschung anzutreiben und ich sage mal, dann in der Interaktion auf Weltniveau auch mit verschiedensten Konzernen vorzugehen. Wir haben die KI-Servicezentren auch eher in der Fläche, die dann den Zugang wirklich zu Rechenleistung bringen sollen und beispielsweise Player wie das DFKI, was per se in sich eher, ich sag mal, Mittelstand spricht, auch durch die Lage der Orte, also bei mir in der Nähe geografisch wäre es jetzt Kaiserslautern, die sehr viel mit Schulen machen, die sehr nah eben an KMUs sind, die auch eine ganz andere Ansprache haben, wie wenn ich mich jetzt zum Beispiel gleich mal regional, also nur irgendjemand muss man ja nennen, aber das KIT wäre jetzt logischerweise dann auch bei mir in der Nähe. Klar. Und natürlich ist es eine andere Ansprache und insofern versuchen wir, Punkte zu schaffen durch unsere Servicezentren, mit denen man Kontakt aufnehmen kann und einfach die Hürden quasi zu verlieren. Und dann für die bald hoffentlich Gründerinnen und Gründer und Firmenbesitzer haben wir durch die KI-Professuren, die die Vorgängerregierung begonnen hat, das gehört auch zur Fairness, das zu sagen, das waren 100, haben wir nochmal 50 draufgelegt, dass wir 150 KI-Professuren in der Breite haben, dass im Prinzip, egal wo in diesem Land, ich beginne mich zu interessieren, ich zumindest die realistische Chance habe, an einer Hochschule irgendwas mit dieser Materie zu tun, um dann vielleicht den nächsten Schritt zu gehen und ein KI-Startup zu gründen oder KI in Firmen zu tragen oder was auch immer. Aber es muss überall möglich sein, zum einen damit in Kontakt zu kommen, sowohl eben für Jüngere als eben auch für Firmeninhaberinnen und Inhaber und aber auch Flecken geben, wo wir sagen, ja, da wollen wir in die Spitze und da machen wir Dinge, die eben nicht überall gehen. Und da sei beispielsweise die Entwicklung rund um Dresden mit neuromorphen KI-Chips sehr hardwarenah. Wir haben die ganzen Ansiedlungen gelesen. Das ist ein Ökosystem, Ökosystem so nah an der Hardware, das gibt es dann auch wieder nicht überall. Und so versuchen wir im Prinzip die Landkarte etwas vorzubereiten, zum einen in der Breite für die Erstanbahnung, zum anderen aber auch in der Spitze, um im internationalen Wettbewerb, um die Top-Talente dann auch konkurrenzfähig zu sein.
Jetzt haben Sie im Ministerium ja auch den Aktionsplan Künstliche Intelligenz ausformuliert. Wie soll der denn dabei helfen, die wirtschaftlichen Chancen, die sich durch KI-Einsatz ergeben, zu maximieren und eben innovative KI-Unternehmen zu fördern?
Genau, wir haben mit unserem KI-Aktionsplan, das ist quasi unser Teil-Update zur Strategie, denn wir haben die KI-Strategie der Bundesregierung, die ist intakt und die läuft formal auch noch und haben uns dann überlegt, naja, wenn wir jetzt in riesige Strategiediskussionen gehen, dann dauert das eigentlich lang und gerade durch die LLMs, also Large Language Models und eben alles rund um OpenAI, war dann nochmal wirklich Zug drauf, sodass wir uns überlegt haben, was können wir in unserem Ministerium direkt beeinflussen? Also welche Bereiche sind ordinär vom BMBF beeinflussbar? Und eine der Maßnahmen habe ich eben gerade genannt, das wäre beispielsweise Talente, eben die Ansiedlung oder beziehungsweise die Bereitstellung von Lehrpersonal. Das andere sind die KI-Servicezentren, die durchfinanziert sind. Aber natürlich gibt es auch Dinge wie beispielsweise die Plattform Lernende Systeme. Wenn Unternehmen sich zum ersten Mal damit beschäftigen wollen, wer oder was ist denn überhaupt um mich rum? Ne, da gibt es eine Landkarte, denn oft ist es auch einfach regionaler, sich mal zu erkundigen, als jetzt irgendwie eine E-Mail auf die andere Seite von Deutschland zu schreiben. Und dort gibt es dann Beispiele, es gibt Checklisten, um zu sehen, bin ich überhaupt AI-ready? Ne, also habe ich überhaupt genügend Stakeholder, um beispielsweise mit einer Beratungsfirma zu interagieren? Da versuchen wir das. Und insgesamt steht dann einfach auch nochmal Geld dahinter, also allein in dieser Legislaturperiode insgesamt gleich 1,6 Milliarden in die KI fließen, in buntesten Facetten, mal spezifisch in die Robotik, mal etwas breiter in Robustheit von Modelle. Da gibt es beispielsweise jetzt eine neue Förderlinie. Das würde wiederum eher auf die Vertrauensfrage einzahlen, die Sie gestellt haben. Ne? Also es gibt ja durchaus auch berechtigte Fragen rund um Explainable AI und Erklärbarkeit von Modellen. Und deswegen haben wir gesagt, ja, dann gehen wir doch mit einer Förderlinie raus, die die Robustheit der Modelle oder die Untersuchung der Robustheit fördert, um dann vielleicht auch den Einsatz in beispielsweise Medizin, Technik, Sektor oder anderen, die einfach per se als kritischer gesehen werden, dazu ermöglichen.
Ja, jetzt hat ja die EU vor kurzem erst den AI-Act beschlossen. Wie bewerten Sie denn die Auswirkungen dieser Regulierung von KI auf die Anwendung von KI in Unternehmen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen? Kann das vielleicht irgendwas hemmen oder ist das eigentlich gut, dass wir jetzt diese Regulierung haben?
Also das ist, um ehrlich zu sein, also es ist ja nie fertig, so eine Regulation. Ne? Und mit Sicherheit ist es absolut richtig, dass dieser Rechtsrahmen gesetzt wurde und dass wir uns versuchen, so europäisch sortiert wie möglich aufzustellen. Denn wenn die Zerfaserung droht, das ist dann auf der anderen Seite auch gerade wieder für kleinere und mittlere Unternehmen extrem schwierig, weil dann bleibt der Zielmarkt klein. Es ist super schwierig, da auszubrechen. Auf der anderen Seite, wenn es zu komplex ist, natürlich haben die Großen einen Vorteil, weil die riesen Rechtsabteilungen haben. Also wie ist das bisher? Fazit, es ist absolut richtig, diesen Rechtsrahmen aufzustellen im Sinne der Sicherheit und der europäischen Einheit. Es wird aber dann schon noch sehr bei der nationalen Umsetzung darauf ankommen, dass wir kein sogenanntes Goldplating betreiben, sich an die DSGVO erinnert und quasi der Datenschützer ab 10 Personen und die Specifics im Vereinsrecht. Das war eine deutsche Besonderheit und die hat nicht geholfen. Also insofern ist es absolut richtig, damit wir als Raum auch wirklich kompetitiv bleiben, gerade auch den großen Playern gegenüber und spendet Sicherheit. Aber bei der Umsetzung, und das werden wir uns genau anschauen, darf es auch nicht innovationshemmend sein. Ich möchte ein Beispiel machen. Die, die sich damit beschäftigt haben, wissen, dass wir den risikobasierten Ansatz haben, dass quasi einsortiert wird, ist meine Lösung sehr gefährlich weniger und in welcher Domäne bin ich. Und ich war jetzt nicht immer Fan von diesem Approach, der ist jetzt da. Wichtig wird aber sein, dass die Einsortierung und die Klarheit nicht lange dauern darf. Ne? Denn wenn wir uns jetzt als Beispiel ChatGPT anschauen und sehen, dass es, ich glaube, in der ersten Woche 8 Millionen User und nach 2 Monaten 100 Millionen. Also es darf nicht so weit kommen, dass wir 2 Monate lang warten, bis ich einsortiert bin. Weil dann haben andere eine Install-Base von 100 Millionen User, die holen wir nicht mehr auf. Und insofern ist das im Großen und Ganzen richtig. Aber man muss explizit bei der nationalen Umsetzung schauen, dass wir nicht irgendwie zu lange Durchlaufzeiten oder Verantwortungsdiffusion oder Sonstiges dort einbauen. Und insofern ist das noch nicht zu Ende reguliert. Aber die Grundrichtung, dass wir es haben, muss als gute Europäer richtig sein.
Ja, ganz herzlichen Dank, Mario Brandenburg, Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, für diese Impulse, wie wir KI schneller Bilder aus der Forschung in die betriebliche Praxis kriegen und ja, was die Bundesregierung auch schon alles anbietet an Services und Infomöglichkeiten, um Unternehmen hier eben auch zu unterstützen. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung.
Also ich muss ehrlich sagen, Sidoni, ich bin ja nur ein ganz, ganz kleines KMU mit meiner mini kleinen Agentur, aber ich hätte total Bock, mir meine eigene KI bauen zu lassen von den Kollegen von PlusServer und da alle meine Daten reinzufüttern und mir dann meine eigenen Texte vortragen zu lassen. Für so eine ganz kleine Butze ist die Lösung wahrscheinlich noch ein bisschen groß skaliert, also es ist dann doch eher für die Mittelständischen gedacht, aber ich freue mich, wenn es dann auch für die Kleinen auf jeden Fall funktioniert.
Ja, also ich finde das auch super spannend, ne, welche Lösungen sich da auftun und bin auch mal gespannt, wie sich das jetzt so in den nächsten 2-3 Jahren entwickelt. Ich glaube, dass es eben genau so passieren wird, wie du sagst, dass eben jetzt immer mehr Lösungen, die dann eben auch bezahlbar sind, für kleine Unternehmen auf den Markt kommen werden.
Es gibt auf jeden Fall einen Aktionsplan zum Thema KI des BMBF. Da packen wir einen Link mal in die Shownotes. Das heißt, da können wir mal nachgucken, wie das Ganze denn politisch gedacht, gesteuert und geplant ist für die nächsten Jahre. Ansonsten ist es so, die Wirtschaft ist ja oft der Treiber. Und ehrlich gesagt, wenn ihr auch so Bock gekriegt habt, jetzt KI bei euch im Unternehmen einzusetzen und ein bisschen größer seid als so eine 6-Mann-Bude wie ich, ja, dann wendet euch direkt an PlusServer, holt euch die Plus-KI und haltet uns dann gerne auf dem Laufenden, wie es funktioniert. Das ist dann natürlich auch wieder spannend für uns.
Ja. Und das war's tatsächlich auch schon wieder für heute. Das ging schnell.
Ja, wir sagen tschüss. Ne? Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Dir einen tollen Urlaub, Sidoni.
Dankeschön.
Komm sonnengebräunt und entspannt wieder.
Auf jeden Fall. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO. Verband der Internetwirtschaft.